Je besser wir Jehova kennen, desto mehr wird uns bewusst, wie schön es ist, noch mehr über ihn zu erfahren. Und die Bibel verrät uns so viele bemerkenswerte Einzelheiten über seine Persönlichkeit und sein Vorgehen. Deshalb wird euch bestimmt der nächste Programmpunkt gefallen: Antworten auf Fragen über Jehova. Wenn Bruder Wieland Koch die Fragen stellt, könnten wir überlegen, wie wir anderen dabei helfen, eine Freundschaft mit Gott aufzubauen. Und hören wir dann gut zu, wenn Bruder Ralf Goretzka Antworten auf Fragen über Jehova vorträgt.
Glücklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind. Warum? Da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Diese Worte unseres Herrn Jesus Christus aus der Bergpredigt sind den allermeisten von uns sehr geläufig. Doch er betont, dass die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, glücklich wären. Ihr Lieben, beachten wir bitte: Glücklich ist man nicht, weil man geistige Bedürfnisse hat, sondern weil man sich dessen bewusst ist und etwas unternimmt, um sie zu befriedigen. Was würde das jetzt für uns bedeuten? Der Schreiber des 119. Psalm, der empfand es so: Wie lind sind meinem Gaumen deine Reden gewesen, ja, mehr als Honig meinem Mund. Wir finden Gottes Reden in seinem geschriebenen Wort, der Bibel. Das persönliche Studium, insbesondere die Vorbereitung auf unsere Zusammenkünfte, ermöglichen es uns, die Schriften zu erforschen. Forschen ist mehr als Lesen. In Gottes Wort selbst wird dieses Forschen mit dem Suchen nach Silber verglichen. Mit viel Glück könnte man Gold als Metall in der Natur finden, aber Silber? Silber wird man in den allermeisten Fällen in Form von Silbererz vorfinden. Und um das Silber zu erhalten, muss man es erschmelzen. Man muss es läutern. Es muss erarbeitet werden. So ist auch die wahre Rede des Wortes Gottes: Man muss sie sich erarbeiten. Und das ist bekannt, macht Mühe. Doch was kommt dabei heraus, wenn man diese Mühe investiert? Denn so der Sprücheschreiber: Wirst du die Furcht Jehovas verstehen und du wirst die wahre Erkenntnis Gottes finden. Ja, der wöchentliche Teil der theokratischen Predigtdienstschule, betitelt Höhepunkte des Bibellesens, bietet unzählige Möglichkeiten, sich am Nachforschen zu beteiligen. Regelmäßiges Bibellesen und das Forschen in den Veröffentlichungen des treuen und verständigen Sklaven vermitteln Trost und Verständnis. Dadurch entsteht Hoffnung. So zu studieren hilft uns, ein besseres Verständnis der Heiligen Schrift zu erlangen, damit wir mit der nötigen Überzeugung von dem, was wir gelesen haben, auch mit anderen sprechen können. Erinnern wir uns doch nun bitte gemeinsam an einige dieser Kostbarkeiten noch einmal und schauen Sie uns noch einmal etwas genauer an. Wir werden jetzt vier verschiedene Fragen hören und wollen uns gemeinsam noch einmal der Freude erinnern, die wir empfanden, als wir das erste Mal etwas von den Antworten auf diese Fragen erfuhren. Bitte, Bruder Koch, lies uns doch die erste Frage vor.
Warum sollte ein Gott der Liebe böse Menschen für immer vernichten?
Liebt Gott alle Menschen? Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Jesus Christus starb für die Sünden der ganzen Welt. Allein das genügt als Beweis für diese Aussage. Doch eine ganz besondere Liebe verbindet Jehova mit seinen Dienern. Aus dieser Liebe heraus kann Gott reuelosen Sündern nicht immer dulden. Lasst uns die Bibel bei Lukas 18, Vers 7 einmal aufschlagen. Lukas 18, Vers 7. Hier wird diese Denkweise Gottes erklärt. Es heißt dort: Wird Gott also bestimmt nicht auch seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, Recht verschaffen, auch wenn er ihnen gegenüber langmütig ist? Wir Menschen empfinden doch auch eine ganz besondere Liebe denen gegenüber, die uns zugeneigt sind, oder? Und so ist es auch bei Jehova. Eine ganz besondere Liebe verbindet ihn mit all denen, die ihm gern dienen. Was wird denn durch die Vernichtung der Bösen für diese Diener Gottes erreicht? Die ewige Vernichtung der Bösen hat ihren ewigen Trost zur Folge. Und das ist auch zwingend nötig. Damit wirklich Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde von Dauer sein können, müssen böse Menschen beseitigt werden. Dieses Vorgehen entspricht einer alten Verheißung Jehovas, die auch den allermeisten hier bekannt sein dürfte. Und gerade diesen Psalm 37, Vers 10 und 11 verwenden wir oft, wenn wir im Predigtdienst mit unseren Menschen sprechen. Es heißt dort, und nur noch eine kleine Weile, und der Böse wird nicht mehr sein. Und du wirst dich sicherlich umsehen nach seiner Stätte, und er wird nicht da sein. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Und sie werden wirklich ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens. Nun könnte natürlich jemand sagen, widerspricht das nicht der Tatsache, dass Gott allen Menschen einen freien Willen gegeben hat? Der freie Wille, ja, das ist ein Geschenk Jehovas. Aber dieser freie Wille bringt auch eine ganz besondere Verantwortung gegenüber Gott mit sich. Gott hat keinen Gefallen daran, Böse zu vernichten. Er warnt heute gründlich und umfassend davor, denn er möchte, dass alle bereuen und zu ihm umkehren, dass sie sich ändern. Gemäß Hesekiel 3, Vers 11 erklärt Jehova: Ich habe kein Gefallen am Tod des Bösen, sondern daran, dass ein Böser von seinem Weg umkehrt und tatsächlich am Leben bleibt. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum solltet ihr sterben? Wurde Petrus ergänzt das noch, wenn dort geschrieben steht, dass Gott will, dass alle Menschen zur Reue gelangen. Die Vernichtung der Bösen steht somit nicht im Widerspruch zur Liebe Jehovas. Hören wir nun die zweite Frage.
In welchem Sinn empfand Gott Bedauern?
Die Bibel erwähnt ja bei mehreren Gelegenheiten, dass Gott Bedauern empfand. Ein erstes Beispiel für dieses Bedauern: Als Jehova seine irdische Schöpfung vollendet hatte, besah er sie sich und sie war von seinem vollkommenen Standpunkt aus sehr gut. Doch dann verließen Adam und Eva ihren himmlischen Vater und mit ihnen viele ihrer Nachkommen, so dass die damalige Menschheit verderbt wurde vor Jehova und die Schlechtigkeit der Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und jede Neigung der Gedanken ihres Herzens war allzeit nur schlecht, so sagt es die Bibel. Und jetzt erwähnt der Bibelschreiber Moses in seinem ersten Buch im Kapitel 6, in den Vers 6 und 7, oder in dem Vers 6 und 7 Teil A, folgendes: Und Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Da sprach Jehova: Ich werde die Menschen, die ich erschaffen habe, von der Oberfläche des Erdbodens wegwischen, und so weiter und so weiter. Jehova bedauerte, dass er Menschen gemacht hatte. Ein zweites Beispiel für dieses Bedauern liefern die Bewohner Ninives. Jehova hatte durch seinen Propheten Jona Vernichtung ankündigen lassen, doch in diesem Fall die Niniviten bereuten und kehrten zu Jehova um. Jona 3, Vers 10 erklärt: Und der wahre Gott bekam ihre Werke zu sehen, dass sie von ihrem schlechten Weg umgekehrt waren, und so empfand der wahre Gott Bedauern über das Unglück, das ihnen anzutun zu lassen er geredet hatte, und er ließ es nicht tun. Die Frage ist, hatte Jehova hier etwas falsch gemacht, dass er nun etwas bedauern musste? Oder wofür steht dieses Bedauern? Wir finden in diesen Bibelversen das hebräische Wort Nacham. In der Interpreter's Bible lesen wir über dieses hebräische Wort. Dieses Wort wird im Allgemeinen mit gereuen in der Leitform und trösten in der Intensivform wiedergegeben. Eigentlich bedeutet dieses Wort einen erleichternden Atemzug tun. Das hebräische Wort für Bedauern bezeichnet hier eine Änderung der Einstellung oder der Absicht, nicht das Bedauern eines Fehlers. Und auch das können wir Menschen uns sehr gut vorstellen. Da ist zum Beispiel ein Vater, der hat einen Sohn und er hat viel für seinen Sohn getan. Und dennoch kommt der junge Mann vom geraden Weg ab. Der Vater macht sich natürlich große Sorgen um seinen Jungen. Er redet mit ihm, er dringt in ihn ein. Und dann beobachtet er aufmerksam, was dieser Sohn wohl nun tun wird. Und dann sieht er, ja, der Junge reagiert. Er kehrt um, wie die Nineviten in den Tagen Jona. Einen erleichternden Atemzug tun. Oder der umgekehrte Fall. Der Junge reagiert nicht, setzt seinen Lauf der Rebellion fort. Gereuen, Schmerz. Der Vater empfindet Kummer. In diesem Sinne bedauert Jehova, dass er Menschen gemacht hatte. Da Jehovas Tun also vollkommen ist, kann sein Bedauern niemals auf einen Fehler seinerseits zurückzuführen sein. Jehova, der Fels, ist vollkommen. So steht es in 5. Mose 32, Vers 4. Wie beruhigend ist es doch für uns, dass unser Gott mitfühlend ist, flexibel, dass er barmherzig ist. Er ist bereit, sein beabsichtigtes Vorgehen aufzugeben, es nicht aufzuführen, wenn schlechte Menschen sich ändern und umkehren. Kommen wir zur Frage Nummer 3.
Weiß Jehova alles, bevor es eintrifft?
Aus der Bibel geht deutlich hervor, dass Gott schon die Fähigkeit hat, Dinge vorherzusehen und vorherzubestimmen. Jesaja 42, Vers 9: Die ersten Dinge, siehe, sie sind gekommen, doch neue Dinge verkündige ich, bevor sie zu sprießen beginnen, lasse ich sie euch hören. Jehova weiß Dinge im Voraus. Auf dieser göttlichen Fähigkeit, Dinge vorherzusehen, beruhen all seine wahren Prophezeiungen. Wenn wir im Bibelbuch Jesaja im Kapitel 46, Vers 10 einmal nachschauen, finden wir eine interessante Aussage. Jesaja 46, Vers 10. Der von Anfang an den Ausgang kundtut und von alters her die Dinge, die nicht getan worden sind, der spricht: Mein eigener Beschluss wird bestehen und alles, was mir gefällt, werde ich tun. Es entsteht deshalb eine wichtige Frage. Macht Gott von seinem Vorherwissen uneingeschränkt oder vollen Gebrauch? Sieht er sämtliche Handlungen seiner himmlischen und seiner irdischen Geschöpfe voraus? Ja, sind diese Handlungen alle von ihm vorherbestimmt oder prädestiniert? Oder hat er gar das endgültige Geschick aller Geschöpfe, die er ins Dasein gebracht hat, schon vorhergesehen? Der Mensch, im Bilde Gottes gemacht, ist kein vorprogrammierbarer Roboter, sondern Menschen haben von Gott einen freien Willen. Sie sind für ihre Handlungen selbst verantwortlich. 5. Mose 30, Verse 19 und 20 unterstützt dies. Jehova spricht nämlich dort zu Menschen: Ich nehme heute tatsächlich die Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und den Tod vorgelegt habe, Segen und den Fluch. Und du sollst das Leben wählen, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem du Jehova, deinen Gott, liebst, indem du auf seine Stimme hörst und indem du fest zu ihm hältst, denn er ist dein Leben und die Länge deiner Tage, damit du auf dem Boden wohnst, den Jehova deinen Vorvätern gegeben hat. Menschen haben also tatsächlich eine freie Wahl, sich zu entscheiden. Wie Gott von seinem Vorherwissen und der Vorherbestimmung Gebrauch macht, ist im Einklang mit anderen Eigenschaften Gottes, wie zum Beispiel seiner Gerechtigkeit, seiner Ehrlichkeit, seiner Unparteilichkeit, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte. Gott entscheidet also immer aufs Neue, ob er von seiner Fähigkeit, alles vorherzuwissen, so Gebrauch macht. Jehova kann davon Gebrauch machen, muss es aber nicht tun. Psalm 115, Vers 3 sagt über ihn: Alles, wozu er Lust hat, das wird er tun. Eine Veranschaulichung. Allein, dass jemand eine sehr schöne Stimme hat, bedeutet doch noch nicht, dass er ständig davon Gebrauch machen muss, oder? Und so ständig singen würde. Hätte Gott die Rebellion von Adam und Eva mit all ihren verheerenden Folgen bis heute vorhergesehen, wäre er ja auch irgendwie für das Böse in der Menschheitsgeschichte mitverantwortlich oder hätte es mitverschuldet. Warum sollte es da heißen, es schmerzte ihn in seinem Herzen, wenn er doch den Ausgang schon gekannt hätte? Nein, das kann nicht sein. Statt sich argwöhnisch Gedanken darüber zu machen, wie das Menschenpaar, das ja einen freien Willen hatte, nun künftig handeln würde, begann er von seinen Werken zu ruhen, sagt der Bibelbericht. Und das konnte er auch mit aller Ruhe tun, deshalb, weil er aufgrund seiner Allmacht und seiner überragenden Weisheit immer in der Lage wäre, ganz gleich, was passieren würde, alles wieder ins Lot zu bringen. Da Gott also sein Vorherwissen selektiv gebraucht, verdeutlichen auch die Worte, oder dass er es gebraucht, verdeutlichen auch die Worte in 1. Mose Kapitel 22, Vers 12. Wir haben diese Geschichte heute schon gehört. Es ging um die Situation, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und Gott würdigte Abraham, indem er eben nicht vorhersah oder sehen wollte, wie Abraham handeln würde. Und deswegen sagt er, nun weiß ich wirklich, und so weiter und so weiter. Ja, Jehova würdigte Abraham dadurch, dass er von der Gabe des Vorherwissens in seinem Fall nicht Gebrauch machte. Und ähnlich tut er es auch mit uns. Er würdigt auch uns, indem er uns gestattet, unsere Loyalität ihm gegenüber nicht aus Zwang, sondern gemäß unserem freien Willen hervorzubringen. Überdies würde Jehova alles, was geschieht, im Voraus wissen, würde es gar keinen Sinn ergeben, die gute Botschaft zu predigen und Geduld mit der Menschheit üben zu lassen. Jehova setzt die Gabe des Vorherwissens also selektiv ein. Kommen wir nun zur Frage 4.
Wie kann es möglich sein, bis in alle Ewigkeit Neues über Jehova zu erfahren?
Jehova ist der Schöpfer. Er hat schon immer existiert und er hat fortwährend gewirkt. Prediger 3, Vers 11 erwähnt etwas sehr Interessantes. Alles, heißt es dort, hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die unabsehbare Zeit hat er in ihr Herz gelegt, damit der Mensch das Werk nie herausfinde, das der wahre Gott gemacht hat, vom Anfang bis zum Ende. Der Mensch wird nie herausfinden, was Gott alles gemacht hat oder auch das, was er künftig noch tun wird. Jesaja 40, Vers 28 erwähnt, sein Verstand ist unerforschlich. Wir werden nie alles über jeden Stern, jede Galaxie, jeden Menschen, jede Tierart, seines Vögel, Fische oder Insekten oder auch über jede Pflanze in Erfahrung bringen oder alles im Bereich der Kunst oder Wissenschaft kennenlernen können. Das Leben im Dienst unseres liebevollen und weisen und glücklichen Gottes wird nie, nie langweilig werden. Alles, was Jehova vollbringt, ist vollkommen. Alles, was er getan hat und tut, bewirkt unsere Bewunderung. Lohnt es sich nicht, durch ein intensives Studium seines Wortes mehr über all das zu erfahren und für sich zu erschließen? Wenn wir es tun, dann werden wir bestätigen können, tatsächlich, dieser Fels, Jehova, vollkommen ist sein Tun, Gerechtigkeit sind all seine Wege, ein Gott der Treue, bei dem es kein Unrecht gibt. Wie Judas fühlen wir uns gedrängt, Jehova zu preisen für seine wunderbaren Eigenschaften, seine Werke in der Vergangenheit, die in der Gegenwart und auch die, die er in Zukunft noch tun wird. Lasst uns zum Schluss gemeinsam noch einen Bibelvers lesen, Judas Vers 25. Judas 25, und ich denke, die meisten von uns können in diese Worte einstimmen. Dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt. Für die ganze vergangene Ewigkeit und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.